Gesund und vital durch den Tag. Der Allgäu-Hit Kaffeeklatsch wird präsentiert von der Bahnhof Apotheke Kempten und Pur Natur. Weil Gesundheit bei der Ernährung beginnt.
Herzlich willkommen, Sabine Scheller.
Guten Morgen.
Guten Morgen, ein bisschen zu Ihrer Person. Ahnenforscherin, Familienforscherin. Mit Ihnen geht's zurück zu Wurzeln.
Jetzt. Genau.
In der kommenden Stunde. Ich bin sehr gespannt drauf. Darf man schon sagen, wie weit Ihre Familienforschung schon vorgeschritten ist?
Das ist unterschiedlich, je nachdem, ob ich väterlicherseits oder mütterlicherseits suche. In einer Linie komme ich zurück bis Karl den Großen. Bei der anderen Linie stecke ich sozusagen fest.
Vielleicht kann man das ja ein bisschen aufklären. Vielleicht kommen Sie heute mit dieser Stunde im Kaffeeklatsch ja einen kleinen Schritt noch weiter zurück. Vielleicht können Sie so ein, zwei, drei ganz wichtige Stationen in Ihrem Leben erzählen. Wann geht's los in Kempten? Sind Sie gebürtige Kemptnerin?
Nein, ich bin gebürtig aus Oettingen. Das ist in der Mitte zwischen Augsburg und Nürnberg. Das heißt, meine Familienforschung hatten Ausgang in Oettingen. Dann geht's aber ziemlich schnell in die Peripherie. Das heißt, einmal rüber nach Württemberg oder dann rüber nach Ding. Ja, aber beruflich hat's mich ins Allgäu verschlagen. 1981 bin ich nach Immenstadt und 86 nach Kempten. Ich bin Kinderkrankenschwester und dann kam so das Hobby eben Familienforschung dazu. Und seit 2000 bin ich im Bayerischen Landesverein Schriftführer für Familienforschung Schriftführerin. Und in 2004 wurde ich dann Schriftführerin vom Landesverein und bin ansonsten beim Dachverband gewesen, habe einige Projekte initiiert mit dem Friedhofsprojekt und Sterbebildprojekt, weil die Familienforschung halt immer weiter in die Tiefe geht und auch ein Stück Geschichte ist und auch dazu gehört, dass man Kulturgut behält.
Behält und auch findet. Ja. Das ist ja jetzt unfassbar. Sie sind beim Dachverband, beim Landesverband. Wann hat denn das bei Ihnen angefangen, dass Sie sagen, ich guck natürlich in die Zukunft, aber ich muss auch zurück in die Historie meiner Familie gucken? Gab es da irgendwie ein Schlüsselerlebnis, wo Sie gesagt haben, boah, das muss ich rausfinden?
Also es war so, dass wir eine Großtante meines Vaters auf dem Weg in Urlaub besucht haben und die hatte eine Familienchronik ausgehend von ihrem Großvater. Das war also mein Ur-Ur-Großvater und das bis in die damalige Zeit, das war also in den 80er Jahren. Und das hat mich fasziniert und da wollte ich mehr wissen. Und diese Chronik ist dann aber verloren gegangen und dann habe ich beschlossen, okay, da muss ich mich selber hinsetzen und anfangen und bin dann in Oettingen ins Pfarrarchiv gegangen und der älteste Eintrag, den ich fand, war eine Scharfrichterswitwe. Und dann war ich endgültig angefixt.
Ja, das hat sie auch seitdem nicht mehr losgelassen. Wie alt waren Sie damals?
Da war ich so, ja, 30, knappe 30.
Die Scharfrichterswitwe, die hat sie Ihnen angetan. Sie haben ja vorhin zu Eingang schon gesagt, es geht zurück bis in einer Linie zu Karl dem Großen.
Genau. Also auch wenn man anfängt, ich sage jetzt mal im ländlichen Bereich mit Bauern und Weber und es passiert dann, je weiter man zurückkommt, dass es dann eben auch mal dazwischendrin einen Adligen reinzieht und man war mobiler, wie man heute denkt.
Was war so das Spannendste, was Sie in Ihrer Familienchronik bis dato haben finden können? Klar, ich meine, das ist ja schon was, Karl der Große, also ist ja schon ein Mann mit Namen, natürlich Scharfrichterswitwe, auch das klingt ja so ein bisschen blutig und gruselig. Gab's noch irgendwie einen Moment?
Also die Scharfrichter, das war eben meine väterliche Linie, waren Scharfrichter und das ist natürlich ein Thema, das sehr breit gefächert ist und das einen auch ziemlich anfixt, weil die ja nicht nur hingerichtet haben, sondern eben auch eine medizinische Praxis hatten. Und die armen Leute mit gebrochenen Knochen, an Arzt konnten sie sich nicht leisten, die sind dann eben zum Scharfrichter gegangen und haben sich da kurieren lassen. Und Scharfrichter waren auch sehr gute Pferdeärzte sozusagen. Also ich habe eine Rechnung vom Oettinger Fürst, der von meinem Ur-Urgroßvater sich das die Kutschpferde hat kurieren lassen.
Wir sind schon ein bisschen in den Annalen zumindest von Ihrer Familie, Frau Scheller. Sie haben uns da so ein bisschen schon einen Einblick geben können. Sie haben erzählt, da gab es eine Großtante, hat eine Chronik gehabt, Chronik verschwunden. Und das war so ein bisschen der Anlass, um in die Familienforschung einzutauchen. Sie machen das, ich darf es sagen, seit einigen Jahrzehnten.
Ja.
Wenn ich jetzt neugierig werde, wo könnte ich anfangen, ja, erste Infos zu bekommen, falls jetzt sogar meine Großeltern nicht mehr leben sollten? Ansonsten ist mal so, das Rumfragen in der eigenen Familie bei den älteren Familienangehörigen wahrscheinlich der Gang eins.
Genau. Also der Anfang sind immer die eigenen Eltern, die eigenen Großeltern. Und inzwischen ist es so, dass die Kirchenbücher fast alle online stehen. Das heißt, bei Matricula EU kann man zum Beispiel im Internet dann den Ort eingeben und dann kommt man auf die Originalkirchenbücher. Das Problem, auf das man dann stößt, ist natürlich die alte Schrift. Und beim Bayerischen Landesverein für Familienkunde haben wir zweimal im Monat nachmittags einen Workshop, wo man dann zum Beispiel in Augsburg alte Sachen mitbringen kann, wo man dann beim Lesen helfen. Das ist also so eine Geschichte, was man macht. Ich selber habe das Glück gehabt, dass ich in der Schule noch deutsche Schrift gelernt habe.
Also ich kann es in gedruckter Form, die altdeutsche Schrift, als wenn es im Buch, da kann ich es noch lesen, wobei das S und das F, da muss man schon genau hinschauen. Man entwickelt natürlich dann einen Blick, aber gerade bei diesen Eintragungen, Kirchenbücher, das ist ja noch handschriftlich und mit Tinte und es ist ja unglaublich, wie eng da auch die Buchstaben sind. Also das liest sich schon fast wie eine Fremdsprache.
Ja, es ist eine Herausforderung. Man muss sich in jede Schrift einlesen, weil genauso wie heute hat jeder seine eigene Handschrift gehabt und hat da wegen auch, ich sage mal, geschmiert. Also es gibt einen Pfarrer, wo ich gesagt habe, der ist Gott sei Dank schon gestorben, weil der hat also eine Sauklaue gehabt. Aber der Vorteil ist bei den Kirchenbüchern, sie sind ziemlich strukturiert aufgebaut. Und ich sage immer, anfangen mit Namen, wo man sich also sicher sein kann und dann Buchstaben vergleichen.
Mhm. Man geht, man fängt jetzt nicht mit dem Ort an, sondern tatsächlich mit seinem Familiennamen, oder?
Man fängt mit dem Ort an, das heißt, wo die zum Beispiel die Großeltern geheiratet haben. Mhm. Im Heiratseintrag stehen dann die Eltern von diesem Paar und der Geburtsdatum und der Geburtsort. Und so komme ich dann Generation für Generation rückwärts.
Da ist es natürlich einfacher. Man hat vielleicht nicht so einen zu geläufigen Nachnamen. Müller, Huber oder Schmied. Da wird es wahrscheinlich ein bisschen more tricky, da was rauszufinden.
Ja, da wird es dann schwieriger. Bei uns ist es so, es gibt also ein Dorf, da heißt die eine Hälfte Hörtle. Und ich hatte das Vergnügen, dass ich einen Jakob Hörtle als Vorfahren hatte. Der Jakob war noch ganz gut. Aber wenn es dann Johann Hörtle wird, da suchst dich dann einen Wolf.
Das sucht man sich einen Wolf. Also Kirchenbücher, Sie haben gesagt, da ist inzwischen viel digitalisiert worden. Der Zugang ist relativ einfach, an solche Eintragungen zu kommen. Kann man auch auf die Kommune selbst gehen, also Stadtverwaltung jetzt beispielsweise Kempten oder wenn ich in einem kleineren Ort aufgewachsen bin, dort ins Rathaus Gemeindeverwaltung?
Genau, ab 1876 gab es also die Standesämter und die sind dann für Auskünfte zuständig. Und da bekommt man inzwischen auch Auskunft, wenn es direkte Vorfahren sind. Also ich habe ein Ortsfamilienbuch geschrieben, da habe ich dann die Genehmigung bekommen, dass ich den ganzen Ort abfotografieren durfte, die Standesamtsunterlagen für diesen Zweck eben.
Mhm.
Und dann kommt man da schon ein Stück weiter. Vor allem haben die, wenn sie die Beiakten noch haben, das heißt, wenn jemand geheiratet hat, muss er ja alles Mögliche an Urkunden vorweisen.
Ja, das stimmt. Hat ja jede Familie eigentlich auch so ein Stammbuch.
Gibt's, genau.
Ja. Und weitere Webseiten, sind die auch zu empfehlen oder wirklich erstmal hier so direkt vor Ort und Internet kann ich immer noch, im Internet finde ich immer was?
Also Internet von daher schon mal, gibt es eine Datenschutzgrenze. Das heißt, die Kirchenbücher haben 110 Jahre, 80 Jahre bei der Hochzeit, 30 Jahre Sterbe. Das heißt, ich muss erstmal über diese Grenze hinauskommen, um im Internet etwas zu finden. Und das geht eben dann nur über die Standesämter, über Sterbebilder oder über Grabsteine.
Wir gehen ganz weit zurück. Wir betreiben Familienforschung in dieser Stunde beim Kaffeeklatsch. Zu Gast Sabine Scheller. Sie sind inzwischen, glaube ich, ein Profi in Sachen Familienforschung. Machen das ja schon ein paar Jährchen. Wie guckt es aus? Hat die Familienforschung oder auch salopp gesagt Ahnenforschung so ein bisschen eine Renaissance erlebt oder können Sie ablesen, auch an Kursen, an Seminaren, an Treffen, dass das Interesse in den letzten Jahren angestiegen, größer geworden ist?
Ja, also das Interesse wird mehr. Ich sage immer, die Familienforschung, die Vorfahren sind unsere Wurzeln. Und ohne Wurzel wird es sehr schwierig, standhaft im Leben zu stehen. Und es gibt ein Stück Identität. Immer mehr Menschen möchten wissen, was haben meine Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, was haben die eigentlich gemacht, wo haben die gelebt? Denn es hat sich im Laufe der Jahre doch extrem viel geändert. Und die Forschungsmöglichkeiten sind vorhanden. Man braucht halt ein bisschen Anleitung, wo ich was finde. Und wenn man mal einen Heiratsvertrag aus dem 19. Jahrhundert anschaut, wo jeder Knopf aufgezählt ist,
ja, die Aussteuer.
Ja, dann, also da wird sogar festgelegt, was mit den Kindern passiert, die bis zur Hochzeit auf die Welt kommen. Und ich kenne also einen Ort, da gibt es vom kompletten Ort Heiratsverträge. Und das ist einfach immens spannend zu sehen, was welchen Wert damals einfach die ein Kleidungsstück hatte. Da wird also festgelegt, wer Sonntagsgewand kriegt und wer das Werktagsgewand kriegt, wenn jemand stirbt.
Sie sind Profi in Sachen Familienforschung. Wir haben ja schon ein bisschen mitbekommen, Kirchenämter angehen, Kommunen. Natürlich dann, wenn es genug zurückliegt, ich sage jetzt einfach mal mehr als 130 Jahre, man da sich hat schon nach hinten gewurschtelt, dann macht erst auch Sinn eine Suche via Internet, oder?
Via Internet sind die Kirchenbücher, sind also bis je nach Bistum bis 1876 oder 1900 online. In Österreich und in der tschechischen Gegend auch noch länger. Aber man hat hier dann auch die Möglichkeit eben im Staatsarchiv, wo eben Nachlassakten und so weiter liegen und man damit mehr erfährt. Ich sage immer, die Daten sind die Knochen und im Staatsarchiv kommt das Fleisch hin.
Da wird das Ganze dann zu einer Person, zum Mensch, den man dann ja irgendwo erforscht. Sie haben ja selber von Ihrer Familienforschung schon berichtet. Wenn man so ein bisschen im Internet rumsucht und surft, stoßt man unweigerlich dann auch auf sogenannte DNA-Tests. Wie hilfreich sind die oder ist das rausgeschmissenes Geld?
Also ich habe mich lange dagegen gewehrt. Ich habe jetzt einen gemacht, weil ich wissen wollte, ob eine Linie von mir wirklich ins Elsass rübergeht. Und da muss ich sagen, das war rausgeschmissenes Geld, weil es einfach viel zu vage war. Und DNA-Tests sind hilfreich, wenn man mehrere macht. Man muss aber auch mit bösen Überraschungen rechnen. Also ich kenne einen Forscher, der es gemacht hat und dann festgestellt hat, dass sein Großvater nicht sein Großvater war.
Oh, das ist natürlich erstmal, boah, wie kann das in unserer Familie passieren?
In der Familienforschung ist die Mutter sicher, der Vater nicht. Deswegen, früher hat man fast ausschließlich den männlichen Stamm erforscht und damit natürlich auch einige Fehler drin. Und ich sage immer, sicher ist nur die Mutter.
Deswegen auch heißt es inzwischen Familienforschung und nicht nur Ahnenforschung, ja, weil das tatsächlich nur auf die männliche Linie sich konzentriert hatte.
Genau. Also ich kenne viele Forscher, die also nur die männliche Linie erforscht haben, wo ich vor allem in der Anfangszeit, also vor über 30 Jahren, wo ich dann überredet habe, auch mal die mütterliche Linie zu forschen. Und die ist häufig noch viel interessanter wie die väterliche Linie.
Wir haben den DNA-Test gerade angesprochen. Auch sonst gibt es verschiedene Plattformen, wo man dann Ahnenforschung, Familienforschung betreiben kann. Man kommt irgendwann, es führt tatsächlich kein Weg dran vorbei auf das riesengroße Archiv der Mormonen.
Ja, die Mormonen haben also ein umfangreiches Archiv, nicht nur von Kirchenbüchern, die sie digitalisiert haben, sondern von Standesämtern, von Urkunden und so weiter. Der Vorteil bei Family Search ist, man muss sich nur einmal registrieren und kann dann in diesen Milliarden von Daten suchen. Das ist sehr hilfreich und das empfehle ich auch immer, weil sie viele Sachen auch aus dem bayerischen Gebiet, zum Beispiel im Stadtarchiv in Augsburg, haben die sehr viel digitalisiert. Bei anderen Portalen bitte aufpassen, weil da tappt man öfters in eine Kostenfalle.
Ja, umsonst gibt's inzwischen ja fast gar nichts. Wir haben ja vorhin auch gesprochen, so ein bisschen ist ein Trend. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber das Interesse ist gestiegen in den letzten Jahren an den eigenen Wurzeln. Tabuthema ist nach wie vor bei vielen die Zeit des Dritten Reiches, ja, des Zweiten Weltkrieges. Hängt das vielleicht auch damit zusammen, dass jetzt diese Generation langsam nicht mehr da ist, um dass man dann sagen kann, okay, ich recherchiere mal, weil eigentlich will ja niemand wissen, dass seine Familie irgendwo ja zu den Nazis vielleicht gehört hat.
Das auf jeden Fall. Das Problem ist auch, dass natürlich, ich sage jetzt mal, meine Elterngeneration im Dritten Reich sehr viel mitgemacht hat und die natürlich darüber auch nicht mehr sprechen wollen, vor allem die also damals im Krieg waren, ja. Und das nächste ist eben die Parteizugehörigkeit. Und ich vergleiche es immer mit der heutigen Zeit, wenn du heute siehst, wie der Rechtsruck und wie die das ihr eigenes Weltbild haben. Und so war es eben im Dritten Reich auch. Die Nazis hatten ihr eigenes Weltbild und haben die Leute ja belabert und denen die Sachen erzählt. Wenn ich heute höre, was Trump erzählt und wie viele Amerikaner da Juhu schreien, dann wird's mal anders.
Zu Gast Sabine Scheller, inzwischen ein Profi in Sachen Familienforschung. Jahrzehntelang nicht nur mit der eigenen Historie, mit der eigenen Chronik der Familie beschäftigt, sondern sie bieten auch Hilfestellung für jemand, der sagt, oh, ich habe das heute gehört, ich tauche in die Annalen meiner Familie ein. Unter anderem sammeln sie jetzt in persona, sage ich jetzt einfach mal stellvertretend, Sterbebildchen, kennt man vielleicht von den Großeltern her, und Bilder von Grabsteinen. Was hat das für einen Zweck oder was dokumentiert man da?
Also sowohl Sterbebilder als auch Grabsteine sind ein Stück Kulturgut, weil sie einfach auch dem Wandel der Zeit unterliegen. Und es ist eine Möglichkeit, diese Daten sind veröffentlicht, das heißt, die unterliegen nicht mehr dem Datenschutz und damit komme ich ganz gut ein, zwei Generationen weiter. Das zweite sind, Grabsteine sind einfach ein Kulturgut und wenn ein Grabstein weg ist, ist er verloren und die Daten, die drauf sind, sind auch weg und die Personen, die da liegen, werden vergessen. Und wir fotografieren nicht nur den Grabstein, sondern das ganze Grab möglichst mit Übersichtsbildern, damit man auch sieht, wie der Friedhof angelegt ist. Und somit bleibt das Kulturgut zumindest als Bild erhalten.
Das sind ja oft von Kaufmannsleuten von früher, ja. Das sind ja nicht nur einfache Grabsteine, das sind ja manchmal Säulen, richtige Monumente haben sich reiche Familien das damals auch auf dem Friedhof dann ja widerspiegeln lassen. Geleistet, ja, genau.
Sie haben das sich wirklich geleistet, auch wenn du anschaust, wie groß die Gräber früher waren. Also ich kenne ein Grab, da wäre mancher froh, seine Wohnung wäre so groß.
Richtige Gruft.
Ja, das ist eine Firma Steinmeier, das war eine Orgelfabrik und die haben sich ein Zehnergrab geleistet. Ja, das ist dann mal so 3,50 Meter tief und so 12, 13 Meter breit.
Wahnsinn.
Und das ist einfach ein Stück Geschichte, das man damit festhält. Und wir haben eben die beiden Online-Projekte, sowohl Sterbebilder als auch Friedhofsprojekt, wo jeder drin schauen kann, ob der Name da ist. Und Mitglieder bekommen dann eben Zugang zu den Sterbebildern, dass sie die Bilder sehen, sofern sie nicht noch dem Urheberrecht unterliegen. Das ist das Zweite, was man immer machen muss. Mhm. Und bei dem Friedhofsprojekt sind die Grabsteine nicht online gestellt, die kann man nicht anschauen. Wenn man da was braucht, kann man es bei mir anfordern.
Wie ist es, wenn man jetzt von den eigenen Großeltern da auch noch so alte Sterbebildchen hat? Kann man die auch bringen, dass sie es weiter dokumentieren können oder mit aufnehmen können in ihre in ihr großes Archiv?
Ja, wir haben also 10 Duplex-Scanner im Einsatz, wo man also Sterbebilder scannen. Man kann die Sterbebilder entweder vorbeibringen. Ich habe in Kempten einen Stammtisch, der trifft sich am Mittwochabend wieder. Und da kann man zum Beispiel Sterbebilder mitbringen und dann scannen wir sie vor Ort und man kann sie wieder mit nach Hause nehmen.
Ihre nächsten Projekte. Sie sind ausgebucht in Sachen Familienforschung im Privaten und auch für andere. Wie gucken so die nächsten Wochen bei Ihnen aus, Frau Schiller?
Mittwochabend habe ich in Kempten im Pfarrsaal von St. Franziskus meinen Stammtisch, zu dem also jeder kommen kann. Am Donnerstag ist in Augsburg nachmittags Workshop und abends halte ich einen Vortrag über die Krankenakten im Kinderasyl Wörreshofen. Und am 12.04. ist jeder eingeladen, ins Stadtarchiv in Kempten zu kommen. Da ist der Tag der Familienforschung, wo wir uns treffen. Ein Hinweis vielleicht auch noch, wir haben einen YouTube-Kanal, BLF-YouTube-Kanal, da sind über 70 Filme online, wo man nachschauen kann, wie Familienforschung geht, wo ich weiterkomme und welche Möglichkeiten es gibt.
Das ist quasi schon die Hausaufgabe bis zum Tag der Familienforschung.
Genau.
Wie läuft dieser Tag der Familienforschung ab? Wie muss man sich das da vorstellen?
Es sind also mehrere kurze Vorträge zum Thema Familienforschung, welche Forschungsmöglichkeiten es im Stadtarchiv gibt, was finde ich da so und wie fange ich an? Und dann sind eben Tische, wo wir auch beraten. Der Herr Nagel hat ein Ortsfamilienbuch über Kempten geschrieben, also über die evangelische Stiftstadt. Und der ist also auch zum Beispiel vor Ort, wo man dann Fragen stellen kann oder wo man dann mal nachfragen kann, wie fange ich da an oder wo muss ich suchen.
Den Tag der Familienforschung gab es ja schon ein paar Mal. Wie viele People kommen da durchschnittlich?
Das ist ganz unterschiedlich. Es hängt ein bisschen vom Wetter ab.
Ja, wie so vieles.
Aber das reicht. Wir machen das auch in Augsburg öfters. Und da kommen also mehrere hundert Leute.
Irre, irre. Wahnsinn.
Viele kommen einfach mal vorbei. Eine gängige Frage ist, gibt's zu meinem Namen ein Wappen?
Das glaube ich. Jetzt frage ich Sie, Frau Scheller, gibt's zu Ihrem Namen ein Wappen?
Ja, ich habe ein Beispiel gefunden, ein Scharfrichter in Ingolstadt, der Siegel und Wappen geführt hat, aber ich habe es nicht weiter erforscht, ich weiß in etwa, wie es ausgeschaut hat, aber ich bin nicht so der Wappenmensch.
Okay, ganz, ganz lieben Dank, Sabine Scheller, dass Sie heute da waren und uns so einen kleinen Einblick in die Familienforschung gegeben haben, beziehungsweise den ein oder anderen vielleicht angestoßen haben, sich mit der eigenen Familienthematik, mit der eigenen Familienchronologie mal genauer zu befassen. Ich sag ganz, ganz lieben Dank fürs Dasein.
Vielen Dank für die Einladung.
Gesund und vital durch den Tag. Der Allgäu-Hit Kaffeeklatsch wurde euch präsentiert von der Bahnhofapotheke und dem Naturkostladen Pur Natur im Herzen von Kempten.